Marjorie Hillis, Live Alone and Like It, 1936, gelesen von Bettina Rust. Dass eine Frau alleine leben und es mögen kann, ist für viele bis heute schwer vorstellbar. Wenn eine Frau keinen Mann hat oder keine Frau, also alleine lebt, gucken die Leute meist betreten. Sie sagen, die Arme, ach je, denken, es sei natürlich ihre Schuld, dass sie keinen halten kann, und versuchen, ihr irgendwen, wenn es sein muss, den unterbelichteten Kollegen von Hans-Peter anzudrehen. Die Frau kann noch so oft versichern, dass sie das Alleinsein gewählt hat und es sogar die meiste Zeit über genießt, dass sie sich keineswegs einsam, sondern frei fühlt. Man wird ihr sagen, ja, ja, und denken, sie sei nicht froh, sondern einfach sehr gut im Verdrängen, in Wahrheit aber tief traurig. Oder wie die britische Schriftstellerin Deborah Levy vor kurzem sagte, man hat uns permanent eingebläut, dass wir unbedingt mit einem Partner zusammenleben müssen, weil wir sonst alle an Einsamkeit sterben. So ein Blödsinn. Die Geschichte der alleinstehenden Frau ist interessant, weil sie als Typus lange nicht existierte. Eine Frau war über die Jahrhunderte hinweg nur in Beziehung zu einem Mann jemand. Sie war Tochter, Schwester, Nichte, Ehefrau. Wenn schon allein, dann doch zumindest Witwe. Ein weibliches Individuum ohne männliches Gegenüber als Referenzpunkt war undenkbar. Wer diesem Schema nicht entsprach, existierte in den Augen der Gesellschaft nicht. In manchen Epochen wurden alleinstehende Frauen gejagt, weil sie als Bedrohung der Norm angesehen wurden. Ab dem Mittelalter gingen Frauen, die keinen Mann und keine Familie haben wollten, ins Kloster, um Verfolgungen und lästigen Fragen zu entgehen. Nonnen waren, wenn man so will, die ersten Single Ladies der Geschichte, auch wenn sie streng genommen mit Jesus verheiratet waren. Man nahm das lange so hin, bis sich ab dem 17., 18. Jahrhundert immer mehr Leute fragten, ob das wirklich so sein müsse. Könnte eine Frau nicht ohne Mann und trotzdem mitten in der Gesellschaft nicht irgendwo abseits leben? Die französische Philosophin Gabrielle Suchon zum Beispiel plädierte 1700 in Du célibat volontaire dafür, dass es möglich sein müsse, sich als Frau dafür zu entscheiden, alleine zu leben, ohne sich im Kloster vergraben zu müssen. Wirklich viel Gehör fand sie mit diesem Anspruch des Single-Lebens nicht. Anders als Suchon landete Marjorie Hillis, die Verfasserin dieses hübschen Buches, zwei Jahrhunderte später mit derselben Forderung einen Bestseller. Live Alone and Like It, A Guide for the Extra Woman, war einer der erfolgreichsten Ratgeber der ohnehin florierenden Ratgeberliteratur des Jahres 1936. Sogar Präsident Roosevelt soll das Buch während seiner Sommerferien gelesen haben. Es kursiert ein Foto, auf dem er herzlich über Hillis und ihre kecken Vorschläge lacht. Es ist auch wirklich amüsant. Wir befinden uns zeitlich irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Welle des Feminismus. Suffragetten und Garçons sind langsam vorbei. Die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 hat alle Gewissheiten ins Wanken gebracht und erzkonservative Gesinnungen neu belebt. Da stellt sich eine 47-jährige Frau, Vogue-Redakteurin, hin und erklärt den Frauen höflich, sie sollten aufhören, sich zu grämen. Aufhören, auf irgendeinen hypothetischen Prinzen zu warten und sich ihr Leben stattdessen lieber selbst schön machen. Ihr Buch wolle niemandem erklären, dass es alleine besser sei als zu zweit. Das solle schon jeder für sich selbst entscheiden. Sondern vermitteln, dass man als Frau nicht unbedingt einen Mann braucht, um glücklich zu sein. Das Leben allein könne erfüllender sein als das mit dem falschen Partner, fand Hillis und traf damit offenbar einen Nerv. Sie verkaufte mehrere hunderttausend Exemplare und tourte mit ihren Weisheiten über die Vorteile des Alleinseins quer durch die USA. Ihre Argumente lauten wie folgt. Punkt 1. Wer alleine lebt, muss sich nach niemandem richten. Von morgens bis abends können Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt. Was in dieser Welt, in der permanent dazu angehalten wird, sich anzupassen, eine ziemlich gute Sache ist. Man könne lesen, schlafen, trinken, tanzen, was auch immer tun, wann auch immer es einem beliebt, und habe das Badezimmer für sich allein. Fraglos einer der größten Segen. Punkt 2. Man lernt, sich selbst zu feiern. Statt immer nur passiv darauf zu warten, dass es ein anderer tut, solle man die Zeit mit sich zelebrieren und sich zum Beispiel für das Abendessen mit sich selbst besonders hübsch machen. Wenn man schon putzen muss, dann solle man es in einer Hose tun, in der man sich besonders sexy fühlt. Zum Schlafen trüge man sehr schöne, aber bequeme Nachthemden. und fürs obligatorische Frühstück im Bett, noch so ein Segen, werfe man einen eleganten Morgenrock über. Dass einem niemand dabei zuguckt und es deshalb egal sein könnte, winkte Hillis ab. Man mache das nicht für andere, schon gar nicht für Männer, sondern für sich selbst. Das klingt nach dumpfem Self-Care? Ja, vielleicht, aber wie gesagt, wir schreiben das Jahr 1936. Der Gedanke, eine Frau könne sich um sich selbst und nicht nur um andere kümmern, war damals kein Lifestyle, sondern nahezu subversiv. Zumal Hillis wesentlich lustiger und selbstbewusster klingt als die leicht depressiven Ratschläge vieler aktueller Frauenmagazine. In ihrem Ratgeber erwähnt sie zum Beispiel kein einziges Mal, wie die Frau, die sie nicht als Single, sondern als Live-Aloner bezeichnete, zu einem Mann kommt. Warum auch? Das Leben allein sei ja lustig genug. Man schmeiße amüsante Dinnerpartys, werde ein Ass im Cocktail shaken, frühstücke im Bett, laufe quer durch New York und mache nur Dinge, die einen erfreuen. Die Frau, die Hillis da in leichtem Dorothy Parker Sound beschrieb, klang wie eine Mischung aus Holly Golightly und Carrie Bradshaw. Nur wie man das mit dem Sex macht, war nicht ganz klar. Zwischen den Zeilen erklärte sie, man könne Affären haben, solle damit aber nicht prahlen. Das Kapitel Pleasures of a Single Bed sprach wahrscheinlich für sich selbst. Helen Gurley Brown, die spätere Chefredakteurin von Cosmopolitan, würde fast 20 Jahre später, 1962, mit Sex and the Single Girl an Live Alone and Like It anknüpfen und die etwas schwammig erörterte Sexfrage direkter angehen. Ihr Buch wurde zu einem Hit. Es folgten andere, später auch Serien wie Sex and the City und Girls. Zum ersten Mal wirklich wahrgenommen und positiv dargestellt, wurde die alleinstehende Frau allerdings lange vorher, in diesem witzigen 30er-Jahre-Ratgeber.